Bitcoin ist mit einem neuen Jahrestief kurzzeitig unter die 60.000 US-Dollar Marke gerutscht und mit ihm auch der Fear and Greed Index auf einen Wert von gerade einmal 8. Ein schwarzer Freitag an den Aktienmärkten befeuert die bärische Stimmung zusätzlich. Für Bitcoin und Krypto könnte dies zu einem sehr gefährlichen Moment werden. Doch wie groß ist die Gefahr für eine längere Schwächephase wirklich oder befindet sich die Kapitulation in der finalen Phase? Und damit hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Invest. Ich bin Sven Wagner, Chefredakteur bei BTC Echo. Und an meiner Seite ist wie immer unser Marktexperte Stefan Lübeck. Hallo Stefan.
Ja, hi Sven. Das war in der Tat eine heftige Handelswoche. Gerade Donnerstag, Freitag spitze sich nochmal zu. Gleich worum es dann geht, was passiert ist, arbeiten wir auf. Und auch zu Wochenbeginn zeigten sich die Aktienmärkte zumindest in Asien weiter angespannt. Ich sehe aber insgesamt, ja, der S&P oder USA scheint sich so ein bisschen schon wieder von diesem Tief vom Freitag ein bisschen zu erholen zu wollen. Auch Bitcoin immerhin stand 14.54 Uhr bei 63.600, also zumindest mal wieder was knapp 4.000 oder gut 4.000 US-Dollar oberhalb des Vorwochentiefs. Schauen wir mal, ne?
Die Situation ist in jedem Fall prekär, kann man sagen, und die in den Vorwochen angesprochene bärische Katerstimmung, die mündete nun in einen Abverkauf auf neue Jahrestiefs. In der letzten Handelswoche wurden bis einschließlich Freitag 5,5 Milliarden US-Dollar an Longs liquidiert, also schon eine ganze Menge. Damit könnte der Sell-Off zumindest am Kryptomarkt vorerst seinen Höhepunkt erreicht haben.
Liebe Trader da draußen, denkt ihr auch, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte? Mit Bitvavo wartet kein Limit auf dich. Über 400 Coins, starke Features und ein klarer Einstieg. Und das Beste, bei 20 Euro Einzahlung bekommst du 20 Euro Bonus geschenkt. Direkt loslegen und ganz ohne Hürde. Jetzt App laden, Bonus sichern und dein Krypto verdient mehr. Bitvavo. Link in der Beschreibung.
Und damit rein ins Hauptthema. Die starke Kurskorrektur, ja, die wurde in der zweiten Wochenhälfte zusätzlich von ersten Rissen der AI-Rally verstärkt. Wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen gehabt, wo die Kurse alle durch die Decke gegangen sind. Jetzt kommt eben auch die Spot-ETFs nochmal hinzu, die verstärkt diesen negativen Trend bei Krypto ja verstärken. Die Bitcoin-Produkte von BlackRock und Co., die haben jetzt in der vierten Woche starke Abflüsse erlebt. Outflows in einer Höhe von insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar. Und damit belaufen sich jetzt die Verkäufe gesamt aus der letzten Zeit auf 5,5 Milliarden US-Dollar. Also echt eine ganze Menge. Das drückt heftig auf die Kurse. Und es ist ja auch so ein ähnlicher Wert, wie wir ja schon hatten bei den Long-Liquidationen, die eben liquidiert worden sind am Perpetuals-Markt, am Future-Markt. Das ist also wirklich heftig. Mit Blick auf die Saisonalität, da zeigt sich auch der statistisch ohnehin schon schwache Juni von seiner besonders schwachen Seite. Ich kann mich erinnern, letzte Woche waren wir bei -5%. Jetzt sind wir im Juni schon bei -14%. Also auch richtig heftig, so bearish wie seit 2022 nicht mehr. Und jetzt kommt eben hinzu, dass die eigentlich starken KI-Aktien, die auf einmal jetzt auch dann einen Dämpfer hinnehmen müssen. Also auch dort ist die Party anscheinend vorbei. Oder wie siehst du das mit der Verkaufspanik, Stefan?
Ja, es war auf jeden Fall dieser schwarze Freitag, den wir vorhin schon angesprochen hatten. Der war nicht ohne. Die Partystimmung, wie du schon sagst, ist zumindest mal stark gedämpft erstmal. Ein Schlüsselmoment, muss man sagen. Warum ist das jetzt passiert? Klar, es geht immer lange Zeit hoch und irgendwann knickt die Stimmung und dann gibt es meist einen Trigger. Das waren in diesem Fall nachbörslich Donnerstagabend so ein bisschen die wiedererwarten schwachen Quartalszahlen des US-Chip-Riesen Broadcom. Lagen zwar leicht über den Erwartungen, aber der Ausblick war schwach und die Aktie rauschte nach einem schwachen Ausblick rund 20% gen Süden. Anleger fasste die Angst, muss man sagen, und Gewinnmitnahmen bei den Lieblingen der letzten Monate, Micron, SK Hynix, Samsung, Intel und wie sie nicht alle heißen, ließen den Nasdaq 100 dann am Freitag um fast 5% einbrechen. Das übrigens hat eine Wahrscheinlichkeit, so eine Eintageskorrektur im Nasdaq, habe ich mal nachgeguckt, bei lediglich 1,3%. Also das passiert sehr selten. Schaut man dann nochmal auf den ohnehin sehr volatilen Tech-Index in Südkorea, den Kospi, den hat man in den letzten paar Wochen auch mal angesprochen. Den hat es dann, also kann man sagen, am heftigsten erwischt. Was ihr hier seht, ist der 4-Stunden-Chart. Das sind im Grunde mehr oder weniger drei Handelstage, die ich jetzt hier mal markiert habe, von seinem All-Time-High runter bis heute Nacht 16% Korrektur samt Circuit Breaker, so nennt man das, denn der hat zwischenzeitlich gestern, also von Sonntag auf Montag zwischenzeitlich mehr als 8% verloren. Dann passiert es, dass die Börse erstmal ausgesetzt wird, alle mal durchatmen können und dann im Grunde genommen der Handel nach einer Weile wieder aufgenommen wird, ich glaube 15 Minuten. Das spricht erstmal eine deutliche Sprache, Sven.
Ja, aber ich finde es doch gut. Oder ich meine, was so heftig steigt, das muss auch mal heftig korrigieren. Das gilt an den Aktienmärkten genauso wie bei Krypto auch. Also eigentlich eine überfällige Ernüchterung, könnte man auch sagen. Wie siehst du das denn jetzt mit der Wachstumsstory, die ja gefühlt unendlich geht bei KI, bei den betroffenen Aktien? Ist das jetzt so eine Art, wo du sagst, okay, jetzt ist das zum Halten gekommen, das Ganze? Oder siehst du eher nur ganz kurze Delle da drin?
Also persönlich, No Financial Advice, sind größere Pullbacks, unabhängig, dass wir hier über Krypto reden, meiner Meinung nach immer noch eine Möglichkeit, auf diesen Zug aufzuspringen. Ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre. Wir sind immer noch relativ früh in dieser ganzen AI-Geschichte. Wenn ich mir überlege, wie lange allein diese Entwicklung des Internets dauerte, kann man 5-6 Jahre von reden, von Mitte der 90er bis 2000, 2001, als dann die Dotcom-Bubble gecrashed ist. Es deutet sich aber zumindest aktuell, und das war auch diese Gefahr nach diesen Broadcom-Zahlen und warum dann auch Micron und Co. erstmal einen Rücksetzer gesehen haben, es zeigt sich so ein bisschen, dass bei den ganzen LLMs und SLMs eine zunehmende Effizienz vorherrschen könnte und entwickelt wird. Bedeutet, die Modelle werden immer effizienter und könnten womöglich dann in Zukunft doch weniger dynamischen Arbeitsspeicher, sogenannten DRAM, benötigen, als noch vor Monaten vermutet. Und ausgerechnet Nvidia könnte mit dem angekündigten Einstieg in das Prozessorengeschäft, das war nämlich auch in der Vorwoche, ich glaube am Mittwoch, welches bislang ja, wissen wir, von AMD und Intel dominiert wurde, da so ein bisschen so eine Wende einleiten. Der Nvidia-Chef sagte selber nämlich bei der Präsentation, dass der Fokus weg von reinen AI-Cloud-Lösungen, welche in riesigen Datenzentren von Amazon, Google und Co. gehostet werden, hin zu eher tendenziell lokalen Lösungen auf dem eigenen PC führen könnten. Und ja, die Zeit wird es zeigen, aber wir wissen, die Bäume wachsen anscheinend mal doch nicht immer ungebrochen in den Himmel. Insofern, und ja, die Korrektur war überfällig und ja, irgendwann gibt es dann auch keine Käufer mehr. Ne? Ich habe das, glaube ich, in der Vorwoche kurz angesprochen. Da haben dann teilweise schon Kleinanleger in Korea wirklich ihre Häuser beliehen mit Krediten, um irgendwie da drauf zu zocken. Da weißt du immer schon, oh, oh, da geht es wahrscheinlich nicht gut aus.
Ja, das sind die Warnzeichen, die typischen. Ne? Wenn dann alles auf eine Karte gesetzt wird dann. Und das könnte ja aber auch bedeuten, wir hatten letzte Woche über die Rotation gesprochen, die ging ja von Krypto in KI rein, dass sie vielleicht jetzt dann auch mal wieder zurückkommt in Krypto rein, wenn man merkt, bei KI ist dann doch nicht immer nur immer ein garantierter Gewinn zu holen. Auch wenn es natürlich die Short-Term-Holder jetzt aus dem Markt gespült hat, erstmal was Krypto angeht, war es ja, fand ich, gar nicht so schlecht, die Performance von Krypto. Also ich meine, ja, wir sind unter die 60.000 gefallen, aber jetzt hatten wir auch dann den Wiederaufflammen des militärischen Konflikts im Iran gesehen und da hat sich ja Krypto relativ stabil gezeigt. Also sind jetzt nicht mehr nochmal komplett nach unten weiter durchgerutscht, sondern vielleicht stabilisieren wir uns jetzt auch gerade wieder über der 60.000, dass man sagen kann, okay, Schlimmste vorbei und vielleicht geht auch wieder dann es mehr Richtung Krypto das Ganze.
Also kurzfristig haben die Market Maker durch ihre Kapitulation in der letzten Woche erstmals nahezu sämtliche Liquidität auf der Unterseite wegrasiert, muss man sagen. Ich habe dafür mal die Liquidation Map mitgebracht, damit man einfach mal sieht, wie ungleich das mittlerweile verteilt ist. Man sieht zwar, seht ihr hier in der Grafik, runter bis ungefähr, ich sag mal, 54.000. Da wissen wir, da liegt so der True Mean Price von Bitcoin, also nächste wichtige On-Chain-Support, will ich immer nennen. Und da liegen, klar, weiterhin roundabout 2,4 Milliarden US-Dollar an Long-Posis. Aber allein, ich brauch's nur aufs Bild gucken, nach rechts quasi vom aktuellen Preis, rechts rüber, da sieht man, da liegt dann doch deutlich mehr tatsächlich. Und nur wenn ich mal in Richtung bis 66.000 gehe, was ja nun nicht mehr wirklich weit entfernt ist. Wir stehen jetzt gerade bei 63.500 ungefähr. Da sehe ich schon 3,5 Milliarden in Shorts, die da liegen. Und bis an die Oberkante der Handelsrange der Vormonate, wir haben uns ja quasi März, April, Mai die ganze Zeit in dieser Handelsrange bewegt, da ist die Oberkante ja so diese 75.000 gewesen. Allein bis dahin 12 Milliarden an Shorts, die potenziell dort wegrasiert werden könnten. Das ist für mich zumindest mal eine krasse Disbalance Und wenn man sich dann noch überlegt, dass das Perpetual-zu-Spot-Verhältnis, also wie viel Handelsvolumen ist im Perpetual-Markt, wie viel ist im Spot-Markt, das war zuletzt für Bitcoin 15 zu 1 in der Spitze, ja. Da wird dann natürlich der Preis am Derivatemarkt gemacht, um so einfach zu sagen, und eher nicht am Spotmarkt. Und das spielt natürlich den Marketmakern in die Hände, wenn die sehen, Mensch, da ist ja jetzt jeder Short, weil alle lesen bei Krypto-Twitter 30.000 Bitcoin und was auch immer und alle wetten sie wie verrückt drauf, shorten also quasi das Tief an einem, das ist ja weiterhin ein wichtiger Support, die 60.000, ne? Solange die 60.000 lange nicht nachhaltig aufgegeben wird, ist sie Support. Mal kurz und Intraday drunter und am Wochenende mal kurz drunter, das heißt nicht, dass der Support gebrochen ist. Insofern kann ich mir da durchaus vorstellen, dass wir noch ein bisschen, zumindest mal Erholungspotenzial erstmal sehen können.
Ja, total. Und ich meine, für diese Übertreibung auf der Short-Seite würde ja auch gerade der Fear and Greed Index sprechen. Der ist jetzt auf 8 abgerutscht und ich meine, das ist schon extrem tief. Ja, wir hatten aber ganz kurz, ich glaube am 6. Februar war das, als wir auf die 60.000 gelaufen sind, auch mal den Wert 5 gehabt. Aber historisch betrachtet ist das ein absoluter Extremwert, Negativwert, kann man sagen. Und in der Vergangenheit hat sich auch mal herausgestellt, dass das eigentlich gute Kaufgelegenheiten waren, weil es am Ende irgendwann sich wieder einpendelt. Oder?
Richtig. Kurzfristig kann es volatil bleiben, kann tiefer gehen. Wir wissen, deswegen sagt man ja auch DCA, deswegen kauft man sonst in so einen Phasen auch immer in kleineren Positionen. Und laut Sentiment, dem Analysehaus, haben Investoren Krypto in den letzten Tagen tatsächlich mal wieder für tot erklärt. Wie häufig haben wir das schon gehört? Und zusammen gesehen ist die Schwäche, sagt Sentiment nun, sogar noch extremer als im FTX-Crash 2022. Das spricht Bände. Und ja, es dauert oft einige Zeit, wie ich gerade schon gesagt habe, bis sich ein Boden baut. Und es kann im Zuge einer erneuten Korrektur am US-Aktienmarkt womöglich tatsächlich noch zu tieferen Kursen kommen. Rechts vom Chart sind wir alle blind. Aber die Chance, dass wir uns langsam ja dem Ende nähern, scheint zumindest mal möglich. Und wenn ich da so ein bisschen gucke, hole ich einen Chart mal mitgebracht, der zeigt Bitcoin Profit versus Bitcoin Losses. Also im Grunde genommen der Gesamtsupply von 21 Millionen Bitcoin, sagen wir mal 1 Million ist weg und für immer verloren, sagen wir 20 Millionen Bitcoin. Da sehen wir, dass das Verhältnis mehr als 50% auf der Loss-Seite ist. Ungefähr 53% des Circulating Bitcoin Supplies befindet sich aktuell im Verlust, gerechnet über alle Kohorten zusammen. Und dieses exakte Signal trat bereits, seht ihr hier im Chart, bereits 2019 auf, im März 2020 und dann zuletzt im Bärenmarkt 2022, was übrigens auch ein Zwischenjahr war. Und jedes Mal, das sieht man hier, wenn man mal den Bitcoin-Kurs, der im Hintergrund in blau hinterlegt ist, mal da so ein bisschen guckt, wo sind wir da eigentlich gewesen, da sieht man, dass das jedes Mal in der Nähe eines bedeutenden Zyklustiefs war. Und einschränkend muss man aber dennoch anmerken, das Signal markiert wie immer eine Zone und nicht einen konkreten Tag, von wegen das Tief war jetzt am Freitag. Und im Jahr 2020 beispielsweise hielt diese Phase etwa einen Monat an, 2022 sogar fast 6 Monate. Also könnte bedeuten, dass wir durchaus über den Sommer diese berühmte Bodenbildungsphase mit immer mal wieder ein bisschen tiefer, ein bisschen hoher durchaus höher sehen können. Es heißt summa summarum Aufmerksamkeit sein, aber es bedarf jetzt vielleicht nicht so einer richtigen Eile. Also die Leute denken, die sich denken, oh nein, Freitag habe ich es nicht gekauft, jetzt sind wir bei 63.000, jetzt muss ich unbedingt übermorgen rein und das schnell Geld von der Bank holen. Immer mit der Ruhe, mit den schnellen Pferde. Ich glaube, wir haben noch einiges vor uns. Wir haben ja auch über die ganzen Unsicherheitsfaktoren, Probleme etc. besprechen. Ein paar werden wir gleich auch noch ansprechen. Insofern, die Chance steigt, aber es ist Bedarf womöglich oder ja, es ist immer noch Geduld gefragt und wir dürfen vermutlich eher so eine Bodenbildungsphase über die nächsten Monate in Richtung, ich sag mal, irgendwo vielleicht September, Oktober sehen, Sven. Das
ja. Kann ich mir vorstellen. Das macht doch wirklich schon mal Hoffnung, finde ich. Und natürlich ist Bitcoin auch ist ein Marathonlauf, finde ich immer. Ne? Wenn man langfristig investiert ist, dann ist es auch recht egal, wann man einsteigt. Und sicherlich sind es jetzt eben gute Kurse. Wie tief es nur runtergeht, ja, kann keiner genau sagen. Aber ich finde, das macht schon ziemlich Hoffnung, was du sagst. Allerdings, es gibt noch so einen Elefanten im Raum, über den wir auch sprechen müssen. Ihr wisst es vielleicht schon, was wir damit meinen oder wen wir damit meinen, nämlich Michael Saylor, beziehungsweise ja, die größte Digital Asset Treasury Strategy. Die war jetzt stark in den Schlagzeilen. Letzte Woche war ja der Verkauf von 32 Bitcoin eigentlich eine winzige Summe, etwas über 2 Millionen US-Dollar, also eigentlich ein Pappenstiel. irrelevant, aber dennoch hat da der Markt das als großen Vertrauensbruch gewertet, dass Michael Saylor, der sagt, ich verkaufe niemals, jetzt doch verkauft hat auf einmal. Und da gibt es ja auch ein paar bekannte Stimmen, auch der Börsenkommentator Daniel Cramer, genau, das ist ja auch, der ist ja bekannt, Jim Cramer, dafür, dass er nicht immer so richtig liegt, auf jeden Fall, aber er hat gesagt, Saylor hat Bitcoin getötet oder Saylor hat Bitcoin ermordet. Das ist schon eine heftige Aussage. Wie gesagt, ob er richtig liegt, würde ich jetzt bezweifeln, aber auf jeden Fall ist natürlich ist nie gut, wenn jetzt ja ein Monopol, nicht ganz Monopol, aber wenn weniger Akteure, sage ich jetzt mal, etwas halten, so eine Dominanz haben wie Strategy, das ist schon enorm. Das sind, glaube ich, um die 850.000 Bitcoin oder so. Ne? Das kann sich jetzt jeder ausrechnen. Bei 21 Millionen Bitcoin, von denen ja auch viele nicht mehr verfügbar sind, dann ist das schon eine extreme ja, Marktdominanz in dem Fall. Und das ist nicht gut. Und das kann natürlich zu Dominoeffekten führen. Stefan, wie bewertest du die Situation? Wie gefährlich ist denn Strategy oder Saylor für dich?
Ja, also wir wissen beide, dass die 32 Bitcoin in der Menge irrelevant sind. Es vielmehr um das Signal an den Markt ging. Der Markt hat dann erstmal abverkauft. Natürlich im Zuge, dass auch noch eine Schwäche vom klassischen Markt kam. US-Dollar unglaublich stark, da kam dann wieder vieles zueinander. Für mich ist da das Wording relevant von ich verkaufe nie Bitcoin hin zu Strategy, wird immer ein Nettokäufer von Bitcoin bleiben. Und das hat sich gedreht, ich glaube, und da haben sich auch dann die Anleger und der Markt so ein bisschen dran aufgehangen. Als Investor persönlich verstehe ich das natürlich, ne? Ist ja nichts anderes, als wenn ich sage, ich werde die Google-Aktie für immer in meinem Depot haben, aber wenn ich einen starken Run gesehen habe, reduziere ich vielleicht die Posi, weil ich rechne, da kommt womöglich ein Rücksetzer und der kommt immer mal wieder, wie wir wissen. Und dann komme ich optimalerweise ein wenig günstiger rein, kann also mein Einstiegsdurchschnittskurs verbilligen und nur um dann wieder zuzukaufen und damit im Endeffekt dann vielleicht meinen Aktienbestand auch über Zeit in dieser besagten, jetzt beispielsweise Google-Aktie zu erhöhen. Das Ding ist, das hätte er nur schon vielleicht viel eher klarer kommunizieren müssen. Also als, ich sag mal, aktiver Long-Term-Investor zu agieren. Damit hätte er übrigens, kleine Information an der Seite, die Chance auf eine Aufnahme in den S&P 500 nämlich auch nochmal gleichzeitig drastisch erhöht.
Jetzt würde mich aber dennoch interessieren, wenn du vielleicht nochmal so die Unterschiede hinsichtlich der Vehikel erklären könntest. Also wo besteht da jetzt aktuell genau in der Struktur so die Gefahr, die du da siehst?
Ja, also im Detail geht es um in der aktuellen Kritik nicht wirklich um, ich sag mal, Strategy itself. Klar, diese Strategie des wir kaufen nur und jetzt ist er davon so ein bisschen abgewandt. Aber es geht auch ein bisschen um die Kursentwicklung seines Investmentvehikels STRC, welches nach, ich musste echt extra nochmal nachgucken, ne? STRD und STRE, die hat er ja auch noch. Aktuell aber das bevorzugteste Instrument in den letzten, ja, ich sag mal, 6, 8 Handelsmonaten war, um mittels dieser Vorzugsaktie, ja, nichts anderes ist SDRC, hochverzinstes Geld für Zukäufe am Kapitalmarkt aufzutreiben. Und dann die Differenzierung ist, während STRE eher für institutionelle Anleger mit Fokus auf Kapitalerhalt emittiert wurde, und also quasi eine minimale Schwankungsbreite hat und STRD wiederum für risikoreiche Anleger gedacht ist, die maximal Rendite erwirtschaften wollen, auch über die Bewegung des Aktienkurses selber, weil STRD wird durchaus als Aktie gehandelt und dafür dann gewillt sind, im Endeffekt ein höheres Risiko zu akzeptieren, also Kursrisiko, stellt STRC, auch Stretch wohlgemerkt genannt, das aktuell wichtigste Instrument für neue Bitcoin-Käufe von Strategy dar und ist durch eine ja eigentlich sehr geringe Volatilität für, ja, wie kann man sagen, Einkommensinvestoren als passive Dividendenfans, würde ich es mal nennen, gedacht. Die Dividende wird dabei übrigens regelmäßig angepasst und jetzt im Detail genauer gesagt nämlich erhöht und da ist auch so ein bisschen die Krux vielleicht. Damit nämlich der Kurs der Vorzugsaktie möglichst um 100 oszilliert. Also dass der immer so um die 100 dreht. Das heißt, man macht keinen Gewinn über die Aktienentwicklung, sondern man kriegt stabil Dividende ausgezahlt jeden Monat. Und vor allen Dingen Idee dahinter, dass der Kurs nicht deutlich unter diese 100 fällt. Und sobald nämlich die Aktie um 100 notiert, gibt Strategy neue STRC-Aktien aus, um frisches Kapital aufzunehmen. Also er verwässert sozusagen den Aktienbestand von STRC. Und tatsächlich wurde ein Großteil der Bitcoin-Käufe 2025, das ging los zweite Jahreshälfte 2025, da hat der STRC als neuestes Vehikel vorgestellt, bis hin jetzt 2026, also auch dieser riesige 2-Milliarden-Kauf vor 3 Wochen oder wann das war, wurde auch über STRC finanziert. Und die Verzinsung, um Leute zum Kauf zu bewegen von dieser STRC-Aktie, stieg jedoch von 9% zu Beginn im Juli 2025, als die im Grunde genommen startete, auf mittlerweile 11,5%. Hört sich jetzt erstmal an für die Leute, die das kaufen. Super, ich kriege 10-11% Rendite. Das sind fast doppelt so viel, dreimal so viel, wie ich auf eine Staatsanleihe bekomme. Ist ja alles toll. Da ist aber, muss man ja auch wissen, irgendwo dann vielleicht auch ein erhöhtes Risiko da. Und genau diese macht es für Strategy, also STRC, aktuell diese hohen Renditen, nämlich teuer, solange, also verhältnismäßig teuer, weil sie die Rendite irgendwie monatlich auszahlen müssen, diese Dividende, solange Bitcoin im Endeffekt nicht performt in einem Bärenmarkt ist. Und dieses haben Anleger jetzt dann tatsächlich zuletzt zumindest mal erkannt. Und die STRC-Aktie ist am Freitag, hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen erholt, aber am Freitag in der Spitze, in diesem Abverkauf am US-Aktienmarkt, auf 90 US-Dollar abgerutscht. Also was gute 10% unter diesem Wert, wo er die eigentlich haben will, von 100. Und dann gibt es jetzt vielleicht Leute, die sagen, Stefan, das war doch in der Vergangenheit schon mal so. Ist richtig. Wir haben damals schon mal im November 25 auch eine Bewegung kurzfristig in Richtung 90 gesehen. Damals lag aber der Kapitalstock, also das, was an Kapital vorhanden ist, um diese Dividende zu bezahlen, noch bei mehreren Milliarden, sodass sich der Kurs trotz fallendem Bitcoin-Kurs dann im Endeffekt wieder in Richtung 100 erholte.
Liebe Traderinnen und Trader, genau die durch Coins scrollen wie durch Reels. Die den Markt nicht nur lesen, sondern fühlen. Und die glauben, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte. Erst recht nicht beim Traden. Dein Krypto verdient mehr. Denn mit Bitvavo sind über 400 Coins bereit, wenn du es bist. Jetzt App laden und noch heute mit Krypto durchstarten. Über 2 Millionen Trader sind schon dabei. Bitvavo. Kryptowährungen sind volatil und riskant. Investitionen können zum Verlust des gesamten investierten Betrags führen.
Das war eine ganze Menge an Informationen auf jeden Fall. Es ist nicht so einfach, das zu bewerten. Ich meine, wir hören es oft, ne, Sailor oder Strategy, das ist ein Riesenproblem für den Markt, die darin eine Apokalypse sehen, wie Cramer. Andere hingegen sind dann doch eher entspannt und sagen, ja, das kriegt der aber schon gestemmt. Ich meine, der sitzt halt auch auf extrem viel Bitcoin. Das kann man schon auch eine Zeit lang durchhalten, das auch mal ein bisschen abzuverkaufen. Also ist immer so die Frage, wo liegt da die Wahrheit am Ende des Tages? Oder wird es hier vielleicht auch zu heiß gekocht am Ende, dass man gerade immer auch, jedes Bärenmarkt braucht sein Narrativ auch so ein bisschen oder seine Stories. Und wir hatten es gesehen mit Quantencomputer zum Beispiel. Und ich finde auch, dass Michael Saylor hier so ein bisschen reinpasst mit, das ist die Apokalypse, daran wird es scheitern. Gerade wenn es eben so von der Panik her eben solche News auch braucht oder dass es dann vielleicht auch dann wieder übertrieben ist. Das ist mein Eindruck zumindest so ein kleines bisschen. Wie siehst du das? Also stimmst du dem zu, dass es vielleicht auch zu heiß gekocht wird etwas?
Naja, also man muss mal so sagen, es ist schwer zu sagen, der Kapitalbestand, und um den geht es gerade, zur Auszahlung der monatlich fälligen Zinsen, weil der Finanzmarkt probiert immer so ein Stück weit die Zukunft auch zu handeln. Ne? Der war zwischenzeitlich auf 900 Millionen US-Dollar geschrumpft. Das hätte einen Runway, also quasi einen Zeitraum, wo die Dividenden noch ausgezahlt werden können, von ungefähr 8 bis 9 Monaten bedeutet, bis, ja, streng genommen dann erstmal Zahlungsunfähigkeit, wäre der Cashbestand weg. Und zwar könnte er die Dividendenzahlungen theoretisch, das ist das Kleingedruckte, ich hoffe, das haben die viele STRC oder alle STRC-Investoren auch tatsächlich gelesen oder die Bankberater haben das auch klar so kommuniziert, aussetzen. Also er könnte sagen, nee, Dividendenzahlung ist gerade nicht, der Markt gibt es gerade nicht her. bei normalen Firmen, ne, wenn eine VW nicht gut läuft, dann sagen die in einem Jahr auch mal, nee, Dividenden zahlen wir dieses Jahr nicht, ist aber was anderes. Die haben sozusagen funktionierendes Geschäftsmodell, Umsätze, verkaufen Autos etc. Und da wird das im Grunde genommen immer da nach dem Geschäftsgewinn dann auch angepasst. Aber bei STRC, gerade mit diesem Bitcoin als Underlying Asset und dann hat er mit STRD, EEC und was auch immer, hat er so viele Konstrukte gebaut, da könnte dann das Vertrauen auch mal schnell weg sein, zumal es sich wirklich ja um diesen 100, Wert von 100 oszillierenden reinen Dividendentitel handelt. Und deswegen hat er STRC in der Vorwoche, und jetzt wird es interessant, nämlich auch nicht für seine Käufe in einer Höhe von 1500 Bitcoin, weil er hat tatsächlich jetzt in der Vorwoche doch wieder gekauft. Ich hätte damit gerechnet, dass er tatsächlich nicht kauft. Ich habe sogar damit gerechnet, dass er womöglich Bitcoin weitere verkauft und diese 32 nur ein Testverkauf war. Da hat er aber tatsächlich STRC diesmal nicht als Vehikel benutzt, sondern scheinbar wohl laut der SEC, laut den Unterlagen, diese 101 Millionen Bitcoin, das sind diese 1500 Bitcoin, die er gekauft hat, sowie nochmal 100 Millionen Kapitalbestand zur Aufstockung der Kapitaldecke. Die hat er nicht angefasst, sondern tatsächlich einfach neue MicroStrategy-Aktien ausgegeben. Das ist also im Grunde genommen noch eine Möglichkeit für ihn zu sagen, okay, da muss ich jetzt notfalls den MicroStrategy-Aktienanteil verwässern, um es mal so zu sagen. Ja, und das ist für mich so ein bisschen Ritt auf der Rasierklinge, um es mal so zu sagen. Denn denken wir mal in die Zukunft, wir haben ja gesagt, Bodenbildung kann eine Weile dauern und der Bärenmarkt sollte, oder nennen wir es Bodenbildungsphase, noch Monate weitergehen und Bitcoin kommt vielleicht nochmal ein bisschen ins Straucheln, US-Aktienmarkt gibt nochmal weiter ab, Risikoassets werden nochmal verkauft, weil zum Beispiel auch die Fed weiter hawkisch bleibt, werden wir dann auch in den nächsten Wochen, schon nächste Woche, so einen Indiz dafür kriegen und Bitcoin, sagen wir mal, rutscht noch in Richtung 50.000 ab, Sven. Dann fällt auch der MNAV, also der Wert von Strategy im Verhältnis zu seinem Bitcoin-Bestand, den er hält, immer weiter und verharrt dann zusätzlich Strategy. Und ich weiß, das klingt viel hypothetisch, aber das macht Börse oftmals. Die preisen Wahrscheinlichkeiten an und die sehen auch Szenarien. Das ist das, was aktuell im Grunde genommen dort gespielt wird. Verharrt Strategy zudem noch länger deutlich unter dieser 100. Also auf Deutsch, er muss da schnell wieder hin in diese Richtung 100. Erzähler, womöglich dann auch kein Geld mehr bald, um weitere Bitcoin zu kaufen. Klar, er kann das nächste Vehikel bauen, immer möglich, weiß ich nicht. Aber das würde wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Strategy irgendwann mal an das digitale Gold ran muss, um es mal so zu sagen, und in größerer Menge, womöglich mehrere Milliardenhöhe, Bitcoin verkaufen muss, um schlicht und einfach die Kapitaldecke von STRC wieder zu verbessern. Und das ist meiner persönlichen Meinung nach auch gar nicht das Schlechteste, um dann den Markt zu beruhigen. Ich gehe tatsächlich davon aus, würde er mal klar Kante bekennen und das sagen und sagen, hier, wir machen das, um perspektivisch wieder mehr kaufen zu können, weil nichts anderes, was er gesagt hat, dass er ja ein Nettokäufer bleiben will. Könnte der Markt das tatsächlich, wo alle sagen, Gott, dann ist am Ende. Nee, das könnte gerade der Markt dann nämlich positiv aufnehmen, weil das würde diesen Runway, also die Kapitaldecke, was die Monate angeht, wo es STRC dann liquide bleibt, um auch diese Dividenden zu zahlen, dann deutlich in die Zukunft verschieben. Und das ist meiner Meinung nach, auch wenn das in dieser Woche anders geregelt hat, so ein bisschen so ein dieser Wechsel von BTC nie verkaufen hin zu BTC Nettoverkäufer, Sven.
Ja, ich fände das super, weil es ist ja auch ein Signal der Professionalität, auch an Profi-Investoren zu sagen, ich betreibe hier Money-Management und natürlich verkaufe ich im Zweifel auch mal, wenn es gerade Sinn macht. Alles andere ist ja dann doch eher sehr ideologisch und Ideologie am Finanzmarkt, das ist nicht so empfehlenswert, gerade wenn man eben auch immer wieder Gelder einsammeln möchte und das vielleicht nicht nur von Retail-Anlegern. Daher könnte das vielleicht sogar am Ende positiv sein, wenn auch gerade der größte Käufer von Kryptowährungen eine, ja doch, sinkende Relevanz erhält im Markt, dass man vielleicht nicht mehr so stark auf ihn fokussiert. Das fände ich eigentlich sehr, sehr begrüßenswert an der Stelle. Und ja, jetzt so Richtung Ende nochmal, Stefan. Man liest jetzt immer häufiger das Wort Kapitulation. Und jetzt höre ich öfter auch bei X, liest man öfter, wir sind am Ende in der finalen Phase der Kapitulation angelangt, was dann immer ja gut ist. Du hast gerade schon auch spannende Grafiken gezeigt, die darauf hindeuten könnten, dass wir uns in dieser Phase befinden, was ja dann auch bedeutet für die antizyklischen Investoren unter euch. Naja, wenn man ganz am Boden ist, dann ist ja Einsteigen ganz sinnvoll auf jeden Fall, wenn man daran glaubt. Und wir beide glauben ja auf jeden Fall daran, dass Bitcoin wieder steigt. Also eigentlich ist das doch gerade eine sehr schöne Situation, wenn man Cash hat und die Kapitulation in die finale Phase übergeht. Oder Stefan, siehst du noch nicht so die finale Phase?
Also was den Kryptomarkt, betrachte ich den jetzt autark, Sven. Dann würde ich sagen, wir gehen stark in diese Richtung. Viele On-Chain-Daten deuten darauf hin, wenn ich auch allein so in meinen Chart reingucke, dann dieses, dass manche Leute von 20, 10, 30, was auch immer, 1000 reden, sehe ich in dem Sinne auch nicht, aber who knows. Aber wir haben es vorhin gerade schon erwähnt, eine Bodenbildungsphase braucht Zeit, ist manchmal ruppig mit zwischenzeitlichen Rücksetzern, hat auch damit was zu tun, dass Institutionelle, die jetzt womöglich auch einsammeln, die sorgen für dieses immer mal wieder Rücksetzer, auch künstlich erzeugt, weil die brauchen eine Liquidität im Markt, um überhaupt die gewünschte Menge an Bitcoin, die sie vielleicht kaufen wollen, überhaupt akkumulieren zu können. Und dementsprechend kommt es immer zu diesem Rausschmeißen sozusagen oder immer diesen kurzen Rücksetzern, um wieder Angst und zu erzeugen, dann wieder etwas Hoffnung, dann wieder Angst. Das ist nichts Unnormales, so wird seit jeher an der Wall Street agiert, muss man sagen. Und insofern, ich glaube, die zweite Komponente, und da müssen wir gucken, auch gerade dieser Switch weg von diesen ganzen AI-Hype-Geschichten, dass wieder Geld rüberwandert, deutsch gesagt, wir brauchen frisches Kapital. Und ja, dieses dürfte somit auch von der Kursentwicklung an den Aktienmärkten und, wie wir wissen, und die dürfen wir bitte nicht ausblenden, von der Geldpolitik der Notenbanken abhängig sein. Summa summarum, es wird spannend sein zu sehen, und ich teaser das jetzt mal so ein bisschen, was dann auch der Fed-Chef Kevin Warsh in den kommenden Monaten in petto hat. Und er ist ja bereits nächsten Mittwoch schon am Start, das erste Mal. Der nächsten Mittwoch ist die erste Leitzinsentscheidung der Fed. Da muss er auch das erste Mal dann vor die Mikrofone kommen und im Endeffekt da Rede und Antwort stehen. Und da wird man dann mal sehen, wie er denn da so reagiert und was er uns für hawkische oder dovische Töne über die Entwicklung der Geldpolitik in den USA geben wird, Sven.
Ja, absolut. Ich meine, wir hatten uns stark auf die KI-Rally fokussiert, weil das natürlich einen großen Impact gerade auf die Kurse hat. Aber wie du auch schon sagst, ganz entscheidend ist auch einfach die Geldpolitik. Und da bin ich schon auf seine Tonalität gespannt. Wir werden jedes Wort auf die Goldwaage legen natürlich dann. Ich glaube, man muss ihn ja auch immer erst kennenlernen, so ein neuer Notenbankchef. Ne? Was hat der so für eine Art auch? Und aber ja, was du sagst, ist natürlich ein großer Belastungsfaktor, denn wir wissen ja auch aus der Eurozone, da ist die Inflation auch hochgekommen, also auch hier stehen dann eher vielleicht Zinserhöhungen an.
Schon am Donnerstag.
Ja, das ist auch nicht gerade gut, wir dürfen nicht vergessen, ja, die USA sind zwar am wichtigsten immer, aber auch die Eurozone ist nicht gerade klein, also sind auch sehr, sehr ja, groß von der Relation, aber auch Japan auch vielleicht hier zu nennen, also daher vielleicht die Akteure nicht ganz aus dem Blick lassen und nicht immer nur auf die USA schauen. Und da hoffe ich mal, dass wir nicht zu krassen Gegenwind sehen aus der Geldpolitik. Das könnte uns da auch nochmal einen echten Belastungsfaktor reindrücken. Aber ich würde jetzt sagen, genug zum Hauptthema. Lass uns rüber starten zum Altcoin-Check. Und diesmal geht es um den RWA-Sektor. Genauer gesagt um das Projekt Ondo. Denn dort gibt es echt gerade ja, spannende Sachen, die sich da tun. Und zwar positionieren sich gerade mehrere große US-Banken, also eine JP Morgan, eine Citi, eine Bank of America mit anderen zusammen, dass sie tokenisierte Bankeinlagen einführen wollen. Also sowas, sag ich mal, ne, euer Tagesgeldkonto ist dann im Grunde genommen sowas nur in tokenisierter Form und das wirft ja auch Zinsen ab, also klassische Bankeinlagen. Und das planen die jetzt gerade als eine Ergänzung zu dem ganzen Stablecoin-Bereich. Stablecoins kann man nochmal ganz anders nutzen, hat eine andere, ja, anderen Zweck für mich auch so ein bisschen, aber dennoch sind auch tokenisierte ja, Sichteinlagen eine ganz spannende Sache, eine super Ergänzung zu Stablecoins, vor allem, weil sie eben auch privatwirtschaftlich sind, was ich mal ganz wichtig finde, als Gegensatz zu den digitalen Zentralbankgeld, daher durchaus begrüßenswert. Und ja, da spielt Ono natürlich eine Rolle jetzt zusätzlich, und das geht wieder um das Thema Stablecoins, zu den tokenisierten Giraleinlagen, dass Mastercard dann die Abwicklung jetzt auch noch mit Stablecoins plant, auf die Blockchain bringen möchte. Und da kommt eben Ondo auch zum Einsatz. Ondo Perps ist hier noch zu nennen. Ebenfalls
das ist das Wichtige.
Genau, das ist dann eher noch das Wichtige. Das ist so das neue Produkt. Und da handelt es sich um tokenisierte Aktien auf der Ondo-Blockchain. Und die kann man als Sicherheit hinterlegen, als Collateral. und auf Ondo Purpose dann eben nutzen. Und das ist von der Technologie angetrieben von Ondo Finance als eine RWA Perpetuals Plattform, eben dann für Real World Assets. Und die startet jetzt. Also die startet jetzt am 9.
Morgen. Juni.
Morgen dann schon, genau. Für Nutzer außerhalb der USA. Das heißt, Nutzer können künftig tokenisierte Aktien als Sicherheit hinterlegen, um dann eben auf Ondo Purpose, ja, gehebelte Positionen im Bereich tokenisierter Real World Assets zu handeln. Und das ist natürlich schon ein großer, großer Schritt. Also einmal, ja, die großen Banken, die Richtung tokenisierte Bankanlagen gehen, ganz, ganz spannend. Und jetzt zusätzlich eben nochmal das Ganze mit Stablecoins, mit Ondo Finance, eben das Projekt, das so im Zentrum jetzt steht von der Perpetuals-Plattform. Also da kommen zwei große Sachen, die jetzt hier announced worden sind. Und vielleicht ist das ja auch ein möglicher Angriff so ein bisschen auf Hyperliquid, oder? Wenn da jetzt Ondo durchstartet mit den Leuten im Background.
Sehe ich ähnlich. Die Perpetual Dex, und das will ich dazu vielleicht noch ergänzen, erlaubt also den Handel, 24/7 Handel für Aktien. Und besonders interessant dabei ist aber zum einen, dass du jetzt sozusagen diese tokenisierten Aktien als Collateral hinterlegen kannst. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass Ondo eine Funktion integriert, und das ist neu, das hat auch Hyperliquid noch nie, und deswegen hast du schon recht, dass es so ein bisschen so ein Angriff, Gegenangriff auf Hyperliquid ist, auf die Dominanz von Hyperliquid, muss man sagen. Die ist im Endeffekt, diese Funktion, die es im Endeffekt ermöglicht, Renditen, also Yield, mit dem Handel zu kombinieren. Also Nutzer können neben USDC, Stablecoin, auch renditetragende tokenisierte Assets wie OUSG, das ist ein Ondo-Produkt, oder auch USDY, das ist USD Yield, als Collateral nutzen. Also einfach gesagt, selbst während des gehebelten Tradings erwirtschaftet die hinterlegte Sicherheit somit weiterhin laufende Erträge. Also im Grunde genommen, du hinterlegst ein Collateral, das produziert dir aber laufend im Endeffekt noch eine Verzinsung. Und das ist schon eine interessante Entwicklung und bringt meiner Meinung nach, wenn sie das wirklich korrekt umgesetzt bekommen, wenn auch genug Volumen auf die Leitung kommt, ein Stück weit on-chain auf ein neues Level. Und dann ist natürlich, ja, macht womöglich dezentrales und on-chain-Handel noch interessanter gegenüber den klassischen KEX-Produkten von Coinbase, Binance und Co.
Ja, finde ich super spannend, weil es ist dann nochmal eine Derivatisierung on top so ein bisschen drauf. Und ich glaube, gerade ein Profi-Anleger, also Profi-Trader besser gesagt, mit ins Boot zu holen, für die ist das ja super spannend. Also wie die das auch beherrschen, das Risiko zu managen dann im Perps oder im Futures-Handel, könnte da vielleicht auch dann nochmal gerade für Blockchain und für Protokolle auch nochmal mehr Aufmerksamkeit vielleicht reinbringen. Und ja, mich freut es total, da Ondo so prominent zu sehen eben, ja, in diesem Bereich, glaube ich, wenn da auch ein paar Institutionelle jetzt drauf aufspringen werden.
Ja, vor allen Dingen, wir gucken mal, ich habe mal gerade den Chart rausgeholt. Ondo war, wissen wir, wer das mitbekommen hat, wer Underholder ist, der hatte nicht viel zu lachen in der letzten Zeit. Ne? Wir kommen in der Spitze, standen wir was bei gut $2, knapp $2.20 und dann sind wir deutlich runtergefallen und waren jetzt in den letzten Monaten, Februar, März, April, ja, fast in der Versenkung im Bereich dieses Oktobertiefs vom 10.10. um 25, 26 Cent und haben uns dann aber tatsächlich in diesem Ganzen das RWA, dass das wieder so ein bisschen, ja, Form angenommen hat, sag ich mal, die Entwicklung, und man gesehen hat, da kommt auch zunehmend Kapital in diese ganze Tokenisierungsgeschichte mit rein, sind wir dann in der Spitze Anfang Mai, also Anfang letzten Monats, in der Spitze einmal in diesem Widerstand, diesem Bereich hier, violetten Widerstandsbereich, um 48 Cent gelaufen, haben zwar jetzt dann zwischenzeitlich seitwärts und bauen quasi, handeln jetzt logischerweise mit 35 wieder in der Ecke unter diesem Vormonatstief. Und ja, wir haben 200-Tage-Linie nicht halten können. Und ja, wir handeln gerade irgendwo zwischen 50-Tage-Linie und 20-Tage-Linie, ist alles richtig. Es wirkt aber dennoch so, wenn sie das hinkriegen, dann, und eventuell auch noch sowas wie so eine Art Token-Buyback-Geschichten dann auch noch zusätzlich launchen. Das ist ja auch einer der Kurstreiber von Hyperliquid, darf man ja nicht vergessen. Das ist ja nicht nur das Handelsvolumen, das alle viele auf Hyperliquid gehandelt haben, sei es jetzt in dem Iran-Krieg, dass alle auf einmal gesehen haben, oh, wir können da Öl-Futures handeln etc., sondern auch, dass viel von den Fees, die Hyperliquid generiert hat, dann für Token-Buybacks genutzt werden. Und dann kann ich mir vorstellen, wenn die sowas sehen, okay, das hat da ganz gut funktioniert bei unserer Konkurrenz, sowas werden wir in irgendeiner Weise auch bauen, dann kann das schon was bringen. Und wenn man jetzt mal so ganz einfach wirklich guckt, kann man sagen, die bauen hier schon eine Art Bullenflagge. Ne? Also quasi das hier ist die Stange, dann bauen sie eine eine sozusagen größer, längerfristige. Sie konsolidieren quasi diesen Anstieg hier aus und kommt da jetzt ein frischer Impuls rein. Ja, und aktuell haben wir insgesamt eine Marktschwäche. Auch Ondo konnte sich dem in dem Donnerstag, Freitag nicht verwehren und ist in der was von 42 in der Spitze auf 32 oder 31,5 Cent zurückgefallen. Ja, jetzt haben wir uns aber zumindest mal wieder vom Samstag-Tief, Samstag früh war das, in den frühen Morgenstunden, immerhin 16% schon wieder erholt. Schaffen wir es hier, uns wieder vorzuarbeiten, so grob in diese Trend-Oberkante dieses Kanals, dann sehe ich eine ganz gute Chance, wenn dann auch wirklich, man sieht die ersten Tage dieses Ondo Finance oder Ondo Perps heißt es ja, das funktioniert, das wird angenommen, dann sieht man vielleicht auch Leute transferieren, ziehen bei Hyperliquid Geld ab, packen das zu Ondo Perps rüber, das kann man ja anscheinend alles nachverfolgen, da wird es dann bestimmt in den nächsten Wochen auch erste Zahlen zu geben. Passiert das, dann kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass wir perspektivisch, gerade wenn sich der Kryptomarkt insgesamt so eine, vielleicht eine Erholung dann vielleicht auch in den Sommermonaten, vielleicht am Ende der Sommermonaten irgendwo nachhaltig sieht, dass wir diesen lila Bereich hier irgendwann mal rausnehmen und dann tatsächlich eine Chance haben, zumindest mal an diese massive Abrisskante, das war im Grunde genommen die Verlaufstiefs aus dem Jahr 2025, wo wir dann im Endeffekt am 10.10. durchgerauscht sind und danach das nie wieder so richtig nachhaltig erobern konnten. So diese Zone um, ich sag mal, grob 70 Cent. Das wäre zumindest mein erstes Kursziel. Ich will jetzt nicht so weit gehen sagen, dass wir morgen Alltime High sind, das wäre zu viel geredet. Das muss sich entwickeln. Auch bei Hyperliquid ging das alles nicht so schnell. Aber es ist auf jeden Fall mal ein interessanter Ansatz und etwas, was ein USP hat, um es mal so zu sagen, weil kein anderer hat es im Endeffekt, dass du passiv Rendite, also Yield erwirtschaften kannst und gleichzeitig dieses Investment dann aber auch als Collateral benutzen kannst. Also es ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Gibt es bei, wie gesagt, bei Aktien oder so auch nicht. Also insofern, also am klassischen Markt meine ich jetzt. Kein Anbieter bietet sowas an. Also es ist immer wieder tatsächlich eine Innovation, wenn das alles so funktioniert.
Ja, eine schöne Entwicklung auf jeden Fall. Auch mal erfreuliche News, dass hier so eine Innovation stattfindet. Also ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich glaube, wir beide. Jetzt wird uns aber interessieren, was denkt ihr dazu? Also kann Ondo Finance durch dieses Produkt vielleicht auch ja den platzhirschen Hyperliquid Konkurrenz machen und damit zum nächsten Jahr Top-Out-Performer werden, auch wenn das Marktumfeld eher gerade schwierig ist. Also schreibt gerne eure Meinung dazu rein in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, starten wir durch zum Marktausblick. Welche Wirtschaftsdaten vom klassischen Finanzmarkt werden in dieser Woche wichtig?
Ja, den Auftakt macht am Mittwoch um 14.30 Uhr, da sind wir schon wieder, das geht immer so schnell gefühlt, waren die gerade erst die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex, also die CPI-Daten für den Handelsmonat Mai. Einen Tag später folgen am frühen Nachmittag deutscher Zeit dann die Zinsentscheidung der EZB, hatte ich schon angesprochen, in Europa, sowie die Bekanntgabe, Pi mal Daumen zeitgleich, also Zinsentscheid ist 14.15 Uhr, dann kommt um 14.30 Uhr das komplementär zu den CPI-Daten, die PPI-Daten, also die US-Erzeugerpreise, bevor dann um 14.45 Uhr Frau Lagarde vor die Mikrofone geht in der Pressekonferenz. Das ist für Donnerstag definitiv enorm wichtig, zumal gerade diese Erzeugerpreise, wissen wir, nachgelagert, bleiben die weiterhin hoch in den USA, springt das mit einer Verlagerung von, weiß nicht, so ein, zwei Monaten, dann immer im Endeffekt auch in die CPI-Daten rüber, also auch in die Verbraucherpreise. Und dann haben wir am Freitag schließlich, am 12. Juni dann noch den Blick in Richtung Michigan, also beziehungsweise Uni Michigan, da kommen die vorläufigen Daten des Consumer Sentiments, also die waren historisch schlecht, die waren aber in den letzten Zahlen auf den tiefsten Wert jemals seit Anfang der Messung gefallen, das heißt die Konsumenten werden, viele Konsumenten in den USA werden zunehmend abgehängt, die Schere geht auseinander, das ist aber auch nichts Neues. Und das wird alles, insbesondere gerade diese Verbraucherpreise und Erzeugerpreise sind insbesondere interessant, weil wir hatten am letzten Freitag ja stärker als erwartete NFP-Arbeitsmarktdaten. Und normal war es so in den Vormonaten, dass wir bei starken Arbeitsmarktdaten auch Kurssteigerungen am Aktienmarkt gesehen haben, weil die gesehen haben, ey, unsere Wirtschaft läuft ja, der Beschäftigung, also quasi der Arbeitsmarkt funktioniert, Wirtschaft wächst, um es mal so zu sagen. Und das war in diesem Fall nicht der Fall, weil die Leute gesehen haben, wenn die Arbeitsmarktdaten jetzt auch noch stark sind und die Verbraucherpreise hoch sind, was passiert denn dann überhaupt? Was macht die Fed? Also was macht Herr Walsh? Und das werden wir genau tatsächlich nämlich dann nächste Woche, nächsten Mittwoch schon sehen, wo er dann Rede und Antwort stehen muss bei der ersten Notenbankentscheidung. Insofern bleibt sehr spannend für die nächsten, ja, eigentlich immer, aber insbesondere jetzt nochmal mit dieser Entwicklung, dass auch Herr Walsh jetzt endlich mal Flagge bekennen muss.
Ja, absolut. Das ist schon noch eine Zuspitzung der Geldpolitik. Ich glaube, dass die Aufmerksamkeit dadurch schon definitiv größer wird. So wichtig es immer ist, das Thema, aber jetzt ganz, ganz besonders. Und damit würde ich aber auch sagen, Stefan, sind wir durch für heute. Vielen Dank euch. Und wer nichts verpassen möchte, dem empfehle ich jetzt an dieser Stelle noch die App, die BTC Echo App herunterzuladen. Da habt ihr weniger Werbung, eine sehr gute Nutzerführung, sehr UX-freundlich, eine sehr gute App immer bei euch direkt in der Hosentasche, damit ihr eben ja nichts verpasst. Und dann seht ihr den Stefan wieder, nämlich am Mittwoch live um 12.30 Uhr hier auf YouTube. Und dann wird er eure Lieblings-Altcoins analysieren auf jeden Fall.
Richtig. Und natürlich auch eine größere Bitcoin-Analyse, weil die haben wir heute mal rausgelassen, auch wegen der Zeit. Und dementsprechend, dann schauen wir auf Bitcoin, die Altcoins. Vielleicht gucken wir auch mal, was macht eine Coinbase-Aktie oder wie sieht es mit den Stablecoin-Anbietern Circle aus. Da haben wir dann genug Zeit für. Insofern gerne einschalten, wie immer, live 12.30 Uhr auf YouTube. Und dann sehe ich euch hoffentlich bis Mittwoch, ihr Lieben.